Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein-Rösing. Und ich habe wie immer ein pickepackevolles Wochenende mit euch zu analysieren und zu kommentieren, denn die zweite Liga hat natürlich mal wieder zweite Liga Sachen gemacht und es kam zu einigen Überraschungen und auch beim Tippspiel gab es eine große Überraschung, denn ich habe nur 2 Punkte sammeln können und die liebe Elisa, die meinen Beitrag, der jeden Donnerstag kommt, auch kommentiert hat mit einem 500-1 für die Hertha, hat leider auch keine Punkte sammeln können. Aber zum Hertha-Spiel kommen wir ganz am Ende dieser Folge, also bleibt auch so lange dran. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Tornetz. Symptomatisch für diese wilde Liga war definitiv für mich das Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock am Freitag. Denn für mich Eintracht Braunschweig eines der besten Teams in 2024. Unter Daniel Scherning haben sie eine unglaubliche Serie hingelegt. Haben zwar in der vergangenen Woche verloren, aber ich habe gedacht, dass sie jetzt gegen Hansa Rostock, die in den letzten Wochen nicht gut aussahen, definitiv 3 Punkte holen können. Und was soll ich euch sagen? Hansa Rostock hat dieses Spiel tatsächlich mit 1-0 für sich entscheiden können, ist damit tatsächlich auf den Abstiegsrelegationsplatz 16 hochgerutscht. Und auch Eintracht Braunschweig, die vorletzte Woche noch als fast gerettet erschienen, zumindest was die Serie angeht, jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz 17. Deswegen, man merkt, diese Liga ist so ausgeglichen und jeder kann tatsächlich jeden schlagen. Ja, zum eigentlichen Spiel. Es war kein hochklassiges Spiel. Abstiegskampf, viel Mittelfeldgeplänkel, viele Zweikämpfe. Deswegen gab es auch nicht allzu viele Chancen auf beiden Seiten. Die Torschussstatistik sagt zwar 16-12 Torschüsse für Hansa Rostock, allerdings sind viele der Bälle auch neben das Tor gegangen, also viele Verzweiflungsschüsse und viel Konstruktives kam auch nicht zustande. Beide Teams waren auch eher darin bemüht, den Ball zirkulieren zu lassen, wobei es ihnen auch nicht so gut gelungen ist. Die Passquote 68% bei Braunschweig und 77% bei Rostock. Das ist schon unterer Durchschnitt. Und definitiv zeigt das auch, dass dieses Spiel einfach nur ein wildes Kampfspiel war. Nichtsdestotrotz, durch Kevin Schumacher hat Hansa Rostock das 1-0 erzielen können. 3 ganz, ganz wichtige Punkte im Kampf um den Nichtabstieg. Und definitiv ein Lebenszeichen. Für Eintracht Braunschweig heißt es jetzt wieder Mund abputzen, sich auf die Tugenden der letzten Wochen wieder zu verlassen, nämlich aggressiv gegen den Ball, schnelles Kontern und gutes Flügelspiel und dann werden sie die Punkte auch wieder einsammeln können. Ebenfalls am Freitag fand noch die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger Sportverein statt. Beim HSV, die in der vergangenen Woche zu Hause gegen den VfL Osnabrück mit 1-2 verloren haben und jetzt natürlich auch unter Druck waren, unter dem Trainer Steffen Baumgart, war es an der Zeit, 3 Punkte zu sammeln in Düsseldorf, die in diesem Jahr bis jetzt auch erst einmal gewinnen konnten, die auch ein bisschen von den Abstiegsrängen sich entfernt haben, aber in diesem Spiel war Düsseldorf einfach griffig, aggressiv und der HSV hat es einfach nicht geschafft, sich zwingende Torchancen zu erspielen und diese dann auch zu nutzen. Bis jetzt wirkt der Fußball unter Steffen Baumgart sogar schlechter als unter Tim Walter, weil unter Tim Walter hat man wenigstens aggressiv vorne noch gepresst, hatte viele gute Torchancen, aber unter Steffen Baumgart kommt man gar nicht mehr in diese Abschlussmöglichkeiten, in diese zahlreichen und guten. Deswegen für mich momentan auch ein Rückschritt. Und ich bin natürlich gespannt, wie Steffen Baumgart das jetzt aufgreifen wird. Er hat den Spielern erstmal 2 Tage freigegeben nach der Niederlage, um den Kopf frei zu bekommen. Und ich bin gespannt, wie er es jetzt angehen wird. Denn man muss jetzt ganz dringend diese kleine Negativserie stoppen, zu Hause gewinnen. um dann auch im Aufstiegskampf weiter mitzumischen. Man hat das Glück, die anderen Teams, wie beispielsweise Fürth, wie Paderborn, wie Kiel, die patzen momentan immer etwas, lassen federn. Deswegen ist man noch in einer komfortablen Situation mit Platz 3. Aber wenn man weiter so macht, dann kann es tatsächlich passieren, dass man auch aus den Aufstiegsrängen rausrutscht. Und das wäre erneut eine katastrophale Saison für den Hamburger Sportverein. Nur mal eine kleine Randnotiz. Die Tore für Fortuna Düsseldorf haben Klaus in der 12. und Zolis in der 63. Minute erzielt. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, Moritz Heyer, der Verteidiger des HSV, hat in der 51. Minute noch die gelb-rote Karte kassiert. Bedeutet, ja, der HSV war knapp 40 Minuten dann noch in Unterzahl. Weshalb man eventuell sagen könnte, okay, es war schwierig für sie, mit einem Mann weniger gegen eine sehr gute Mannschaft aus Düsseldorf dem entgegenzuwirken, aber trotzdem muss man dieses Spiel eigentlich für sich entscheiden, definitiv. Ebenfalls ein Beleg dafür, dass die zweite Liga so ausgeglichen und so spannend ist, ist definitiv auch das Spiel von Hannover 96 beim SVW in Wiesbaden, denn Hannover 96 hat sich nach oben peu à peu rangerobbt an die Spitzengruppe. Wien Wiesbaden in diesem Jahr noch nicht sehr erfolgreich gewesen. Und was ist passiert? Es gab ein 1:1 Unentschieden. Bedeutet, Hannover patzt auch im Aufstiegskampf. Ja, in der Britta Arena mit gut 10.000 Zuschauern gefüllt, hat man es tatsächlich in der ersten Halbzeit nicht geschafft, richtig ins Spiel reinzukommen. Wiesbaden ist deshalb auch verdient durch Britannien in Führung gegangen zur Pause, hat es gut verteidigt in der ersten Halbzeit, also Trainer Markus Koczynski hat seine Mannschaft gut darauf eingestellt, mit einer stabilen Dreierkette und vorne immer dann mit einem Göbel und mit einem Britannien hat man auch einfach super starke Offensivspieler zur Verfügung, die natürlich prädestiniert sind, um bei Kontern schnell nach vorne umzuschalten und im 16er dann auch gefährlich zu agieren. Bei Hannover 96 hat auch einfach so ein bisschen dieser Esprit gefehlt und seit dem Abgang von Derek Köhn, dem linken Schienenspieler, zu Galatasaray Istanbul, fehlt es auch ein bisschen an offensiver Durchschlagskraft über die Flügel, denn Köhn war auf der linken Schienenposition immer wieder für viele Angriffe, der Startpunkt, die Initialzündung, hat viele gute Flanken geschlagen und deshalb hat man auch so viele Punkte holen können. Und seit dem Abgang fehlt da so ein bisschen, ja, dieses Spiel ein bisschen besser umzustellen, ein bisschen mehr vielleicht auch über die Zentrale, also über das zentrale Mittelfeld dann die Angriffe einzuleiten und dementsprechend war es dann auch schwierig für Hannover 96, ja, die Punkte, die wichtigen Punkte im Aufstiegskampf zu sammeln, aber in der zweiten Halbzeit hat man dann durch den eingewechselten Vogelsammer, 2 Minuten nach seiner Einwechslung, das 1:1 erzielen können. Also man merkt schon, der Kader von Hannover ist auf jeden Fall auch breit, denn wenn man einen Teuchert, einen Audenne und einen Vogelsammer von der Bank bringen kann, ist das schon für die zweite Liga eine sehr hohe Qualität und dementsprechend sehe ich Hannover 96 natürlich noch als einen der Aufstiegsaspiranten, aber was für mich ganz wichtig ist, ist man, dass man dann auch in diesen engen Spielen einfach diesen Biss hat und diese Gier danach dieses entscheidende Tor unbedingt machen zu wollen und dann auch mal an einem schlechten Tag 3 wichtige Punkte einzusammeln. Gerade in der zweiten Halbzeit hat es mir nochmal Mut gemacht, denn Hannover war sehr engagiert, ist noch besser in die Zweikämpfe gekommen, hat noch zielstrebiger in den 16er spielen können, ist dann auch zu einigen guten Abschlüssen gekommen. Letztendlich ist dieses 1:1 aber für mich leistungsgerecht, denn als Spitzenteam muss man in den entscheidenden Situationen da sein und das war bei Hannover 96 diesmal nicht der Fall. Ein anderer Aufstiegsaspirant hat seine Aufgabe mit Mühe lösen können, nämlich Holstein Kiel beim Zuhause gegen den Karlsruher SC. Es war kein hochklassiges Spiel im Holstein-Stadion, aber letztendlich hat in der 57. Minute Luis Holtby für Holstein Kiel den Lucky Punch setzen können. Tom Rothe mit einem schönen Pass auf Luis Holtby, der dann aus halblinker Position, aus der Distanz einfach mal abgezogen hat. Und ja, Jerome Gondorf, der Kapitän vom KSC, hat ihn dann noch unglücklich abgefälscht. Und so ist er dann unhaltbar für den Karlsruher Keeper Drewes ins Tor gelangt. Ja, insgesamt war es ein Arbeitssieg für Holstein Kiel. Ein erkämpftes 1-0. Aber sowas zeigt für mich auch, die Kieler haben halt diese Gier, die Hannover an diesem Wochenende nicht hatte, auch einfach mal dreckig ein Spiel zu gewinnen. Und wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, war Tim Porath im Mittelfeld bei Holstein Kiel. Diesmal nicht auf der rechten Schiene der Fünferkette, sondern im zentralen Mittelfeld. Und er hat sehr viele Angriffe mit eingeleitet, sehr viele gute Bälle auch in die Schnittstelle gespielt beim KSC. Die waren auch sehr gut drin im Spiel, haben mit tatsächlich 5 zentralen Mittelfeldspielern gespielt in einem 4-2-3-1. Also auch sehr viel Fokus aufs Zentrum gelegt, das Zentrum eng zu machen. Haben auch ein paar gute Konter setzen können, hatten durch Matanovic eine gute Chance. Aber letztendlich war die Verteidigung von Holstein Kiel auch sehr stabil. Vor allen Dingen Eras und Ivicic waren für mich sehr, sehr stark. Und wenn man natürlich damit Weiner einen sehr talentierten Keeper hat bei Holstein Kiel, wird es auch sehr schwierig für den KSC, Tore zu erzielen. Und alles in allem ein sehr verdienter Sieg für Holstein Kiel. Für mich die interessanteste Partie an diesem Wochenende war aber das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn am Samstagnachmittag oder Mittag eher gesagt. Schalke war ja nach dem 3-1 Sieg in der Vorwoche gegen St. Pauli euphorisiert. Wir haben sehr überzeugend gegen den Tabellenführer gespielt. Paderborn hat sich auch wieder an die Spitzengruppe rangerobbt, sind auf Platz 6 und dementsprechend war ich natürlich gespannt, kann Schalke diese Euphorie aus der Vorwoche mitnehmen und auch den SC Paderborn besiegen, um dann die nötigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln zu können. Und gerade in der ersten Halbzeit sah es für mich sehr, sehr gut aus. Kenan Karaman hat in der 32. Minute einen Elfmeter verwandelt. Auch davor hatte der FC Schalke schon einige gute Chancen. Also dieses 4-4-2-System von Karel Geratz mit Kabadai und Owejan auf den Achterpositionen scheint sehr gut zu funktionieren. Auch Ron Schallenberg in der Innenverteidigung wieder mit einer sehr soliden Leistung. Gerade in der ersten Halbzeit im Verbund mit Kalasch hat er wenig zugelassen. Und beim SC Paderborn war in der ersten Halbzeit halt das Problem, dass man kaum gefährlich in den 16er hineinkam, die Schalker Verteidigung kaum unter Druck setzen konnte und deshalb die Führung auch verdient war. Und was mich dann besonders gefreut hat in der zweiten Halbzeit ist, dass Brian Lassme, der so oft kritisiert wurde, für Schalke dann das 2-0 erzielt hat. Brian Lassme, technisch nicht unbedingt der Beste, muss man natürlich sagen. Aber mit unglaublich viel Tempo und Einsatz ausgestattet, ist er natürlich auch immer eine Waffe für Konter. Und dieses Tor hat er wunderbar schön an dem Keeper von Paderborn vorbeigelegt zum 2-0. Und tatsächlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch das Gefühl, dass der FC Schalke 04 das zweite Spiel in Folge gewinnen kann. Aber wir sind hier in der zweiten Liga und wir sind hier gerade auch beim FC Schalke 04. Und deshalb war es klar, dass das Spiel nicht so ruhig zu Ende gehen würde. In der 60. Minute hat dann der linke Schienenspieler von Paderborn, Aran Zehnter, ein bisschen Platz, hämmert den Ball dann mit links schön ins Tor rein zum Anschlusstreffer. Und spätestens dann war klar, dass der SC Paderborn nochmal kommen wird. Und dann in der 78. Minute gab es dann einen erneuten Elfmeter, diesmal für den SC Paderborn. Kalasch bekommt den Ball nämlich an den Arm und deshalb entscheidet der Schiedsrichter nach VAR-Einsatz auf Elfmeter für Paderborn. David Kinsombi verwandelt sehr sicher. Danach gibt es auf beiden Seiten sehr, sehr viele Wechsel und ein bisschen geht der Spielfluss verloren. Und gerade als man dachte, das Spiel geht mit 2:2 aus, kommt dann in der 86. Minute Sebastian Klaas, der Ex-Osnabrücker, und schießt das umjubelte 3:2 für Paderborn. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, okay, Schalke kann nicht mehr aufwachen. Schalke wird wahrscheinlich keine Reaktion mehr zeigen, denn das war ein psychologisch so niederschmetternder Zeitpunkt für Schalke. Man war ist gerade wieder ein bisschen besser reingekommen ins Spiel und dann erzielt Paderborn kurzer Schluss das 3:2. Aber da muss ich jetzt mal den Charakter der Schalker Mannschaft loben. Man hat trotzdem weitergemacht und Keke Top hat den Ball dann per Hacke wunderbar über zwei Gegenspieler drüber gelupft und hat dann mit links trocken in die Maschen zum viel umjubelten 3:3 für den FC Schalke 04 verwandelt. Und ich muss sagen, es war ein verdientes Unentschieden. Beide Mannschaften haben Werbung für die zweite Liga gemacht. 31 Torschüsse gab es insgesamt. Es gab viele giftige Zweikämpfe. Insgesamt gab es nämlich 212 Zweikämpfe. Deswegen, es war ein sehr intensives und schönes Spiel. Und ein gelungener Abschluss für den Samstagmittag. Der Samstag wurde dann noch abgerundet von dem Spiel 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Nürnberg am Abend. Beide Teams stehen natürlich für schönen offensiven Fußball. Es macht immer wieder Spaß, beiden Teams zuzusehen, wenn sie Fußball spielen. Ich glaube, gerade dieses famose Spiel des 1. FC Magdeburg gegen Schalke 04 vor zwei Wochen war ein großer Beleg dafür, wie schön Fußball diese Mannschaft spielen kann. Und der 1. FC Nürnberg hat natürlich mit seinen Jugendspielern Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, mit dem jungen Kastrop, mit dem jungen Flo Flick, mit Usun, mit Wegesser, mit Goller, super viele junge, interessante Talente, die über kurz oder lang auch in der Bundesliga zu sehen sein werden. Da bin ich mir sicher. Und wenn man dann natürlich noch mit einem Schleimer, mit einem Duman nachlegen kann, dann ist das schon sehr, sehr stark. Und ich habe auch auf jeden Fall mit einem torreichen Spiel gerechnet, weil beide Teams ja sehr offensiv spielen. Dem ist leider nicht so gewesen. Insgesamt gewinnt der 1. FC Nürnberg zum ersten Mal in 2024 auf fremdem Platz mit 1:0. Dank, wem auch sonst, dem Top-Talent Can Usun. Nach einer schönen Vorlage von Nathaniel Brown, der in die Mitte spielt, und Can Usun drückt dann aus 11 Metern eiskalt ins rechte untere Eck ab. Also was der Junge mit seinen gerade mal 18 Jahren veranstaltet, ist schon sehr, sehr stark. Es gibt jetzt auch Gerüchte, dass er wie Nathaniel Brown im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechseln wird in die Bundesliga. Und auch Dieter Hecking hat vor dem Spiel am Mikrofon des TV-Senders gesagt, dass man davon ausgeht, dass Can Usun im Sommer nicht mehr beim 1. FC Nürnberg sein wird. Man wird allerdings einen warmen Geldregen bekommen, davon gehe ich sehr, sehr stark aus. Und den kann man dann wieder in neue, junge Talente investieren. Also wenn Nürnberg diesen Weg weitergeht, wird man über kurz oder lang weiterhin eine sehr interessante Mannschaft haben, die dann immer das Zeug hat, auch in die erste Liga aufzusteigen und sich dort zu stabilisieren. Kommen wir aber erst nochmal nicht zur Zukunft, sondern eher zur Gegenwart und dem Spiel in Magdeburg. Und dort war es eigentlich ein sehr eindeutiges Spiel für Magdeburg, denn insgesamt 76% Ballbesitz, hatten also viel den Ball. Nürnberg hat sich nur aufs Kontern beschränkt und Magdeburg hat versucht, seinen ballbesitzlastigen Fußballspielstil auch durchzuziehen. Man hat ja mit Attic, mit Ito hervorragende Techniker, die auch im 1 gegen 1 sehr, sehr stark sind, die eine enge Ballführung haben, wo du also weißt, als Gegenspieler, als Verteidiger, es wird sehr schwer, an den Ball zu kommen. Eigentlich kannst du sie dann nur durch einen Foul stoppen oder natürlich durch sehr gutes Verschieben der Abwehrreihe. Aber wir wissen es, es ist nicht immer so leicht im Spiel. Und dementsprechend habe ich auch mehr erwartet von Magdeburg. Aber man hat die Chancen, die sich ihnen geboten haben, einfach nicht nutzen können. Insgesamt gab es 15 Torschüsse für die Magdeburger und nur 6 für Nürnberg. Aber wirklich zwingend war davon nicht viel. Und Nürnberg hat tatsächlich im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt die Chance, die sich ihnen geboten hat, genutzt und verdient dann auch mit 1-0 gewonnen. Denn Cleverness siegt über Ballbesitz, wie ich so schön sage. Des Weiteren hätte der 1. FC Nürnberg sogar noch höher gewinnen können, denn in der 27. Minute wurde ein Treffer von Can Uzun aberkannt wegen Abseits. Es war eine sehr enge Entscheidung. Uzun hat den Ball wunderbar auch über den Keeper dann gelegt aus knapp 16 Metern, aber es war leider Abseits. Am wunderbaren Sonntag stand dann noch ein wunderbares Spiel im Zeichen des Abstiegskampfes an, nämlich die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Osnabrück. Nachdem Friedhelm Funkel ja in der vergangenen Woche gewinnen konnte, sein allererstes Spiel, war man natürlich gespannt, wie wird dieses Spiel ausgehen. Und auch der VfL Osnabrück hat in der vergangenen Woche sensationell mit 2-1 beim HSV gewinnen können, hatte also auch Aufwind. Bedeutet zwei Teams im Abstiegskampf mit Aufwind. Das kann ein spannendes und schönes Spielchen werden. Und Überraschung, das wurde es auch. Denn insgesamt 4-5 Tore. Und es war Spannung bis zur letzten Sekunde garantiert gewesen. In der ersten Halbzeit fielen zwar noch keine Tore, aber schon kurz nach der Halbzeit hat Erik Engelhardt mit einem schönen Linksschuss das 1-0 für den VfL Osnabrück erzielt. Und es dauerte nicht lange, da hat Ragnar Ache ausgeglichen. Puchas mit einer wunderbaren Flanke über links. Der Linksverteidiger, der Pole, der von Union Berlin ausgeliehen ist, hat, wie bekannt ist, einen sehr schönen linken Fuß, hat den Ball wunderbar in den 16er hineingehoben und Ragnar Ache, einer der Top-Stürmer der zweiten Liga, hat dann per Kopf zum 1-1 vollendet. Aber der VfL Osnabrück hatte direkt eine Antwort, denn nach einer Ecke bringt Gnase den Ball schön rein von der linken Seite an den zweiten Pfosten. Diakate steht dort, der Innenverteidiger, köpft direkt aufs Tor und Engelhardt hat den Ball dann noch entscheidend über die Torlinie gedrückt. Und somit stand es dann mit 2-1. In der 78. Minute hatte dann Kaiserslautern aber wieder die Möglichkeit zum Ausgleich. Simakala, der ja in der vergangenen Saison noch beim VfL Osnabrück mitgeholfen hat, dass sie aufsteigen, trifft diesmal für den 1. FC Kaiserslautern zum 2-2. Am Ende der Partie wurde es dann nochmal hektisch und nur einer hat dann tatsächlich auch einen kühlen Kopf behalten können und das war Ragnar Ache erneut, der nach einem schönen Pass von Tashi das 3-2 in der 90+2. Minute für den 1. FC Kaiserslautern erzielt und somit den FCK auf Platz 15 lässt, wohingegen der VfL Osnabrück auf Platz 18 verharren muss. Und die zweite Partie an diesem Sonntag war die zwischen Fürth und Elversberg. Elversberg, die in der vergangenen Woche gegen Wiesbaden nicht ihr bestes Spiel gezeigt haben, und Fürth, die auch nach dem Franken-Derby-Sieg ein bisschen eine kleine Delle haben, standen sich gegenüber und es war der Tag des Stock beim SV Elversberg. Der offensive Mittelfeldspieler von Elversberg hat das Spiel an sich gezogen, hat mit 3 Treffern dafür gesorgt, dass Fürth keine Chance hatte. Am Ende trifft Martinovic auch noch in der 87. Minute zum 4-1 und die Spielverlagerung Fürth hat sich sogar selbst dezimiert. In der 49. Minute hat deren Mittelfeldspieler Robert Wagner, Leihgabe vom SC Freiburg, die gelb-rote Karte kassiert, als er ja mit einem taktischen Foul gegen Schnellbacher den Konter verhindert hat und deshalb auch zu Recht seine zweite gelbe Karte kassiert hat. Und insgesamt war es auch einfach eine sehr schwache Leistung und ein weiterer Wermutstropfen für Fürth ist, dass Tim Lemperle schon früh, nämlich in der 90. Minute, verletzt ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Srebini, der später dann noch den Anschlusstreffer erzielt hat für Fürth. Aber es ist natürlich an einem gebrauchten Tag, kommt dann so eine Verletzung für dich noch hinzu als Mannschaft. Und insgesamt war es auch einfach ein Tag zum Vergessen für die Fürther. Und offensiv lief kaum was bei ihnen. Elversberg hatte spätestens nach der gelb-roten Karte die Spielkontrolle, hat sehr, sehr viele Abschlüsse gehabt, 19 Stück, führt nur 8. Ganz untypisch für Mannschaft von Alexander Zorniger, der ja für einen gepflegten Offensivfußball steht, für Gegenpressing. Aber spätestens nach der gelb-roten Karte war es dann halt auch für seine Mannschaft schwierig, noch vernünftige Angriffe gegen Elversberg, die mit einem Mann in Überzahl waren, zu fahren. Deswegen für mich alles in allem ein verdienter Sieg für Elversberg, die sich nach einer kleinen Delle zurückmelden und auf Platz 10 springen. Fürth rutscht etwas ab auf Platz 7.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Ja, dann sind wir schon wieder angekommen bei meinem Topspiel der Woche. Und das war an diesem Wochenende die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Hertha BSC Berlin. Am Sonntag um 13.30 Uhr wurde dort am Hamburger Millern-Tor angepfiffen. Und es war eine sehr interessante Partie. Man war gespannt, wie der FC St. Pauli sich präsentiert wird, nachdem man in den vergangenen Wochen ja mit durchwachsenen Leistungen agiert hat. Aber ich muss sagen, diese Partie hat gezeigt, dass der FC St. Pauli definitiv in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigen muss. Denn es war gegen die Hertha aus Berlin ein sehr überzeugendes Spiel. Man hatte eigentlich zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle über das Spiel und hat verdient dann durch Saliakas in der 16. Minute und durch Marcel Hartl in der 44. Minute die Treffer erzielt und schon zur Pause für mich ein überzeugendes Spiel abgeliefert. Man musste bei St. Pauli ja auf den Mittelmann der Dreierkette Eric Smith, wie er ausgesprochen wird, verzichten. Für ihn kam dann Zwigala rein, zusammen mit Karol Metz und Hauke Wahl in der Dreierkette. Und Fabian Hürzeler, der seinen Kontrakt in der Woche verlängert hat, hat diesmal statt Hartl ganz vorne mit Johannes Eggestein wieder einen richtigen Neuner gehabt. Hartl wieder etwas zurückgezogen am zentralen Mittelfeld und hat dadurch dann auch wieder mehr Wucht im gegnerischen 16er erzeugen können, weil natürlich so ein großgewachsener Mittelstürmer deutlich mehr Gegenspieler binden kann als so ein kleiner wuseliger Spieler, der dann auch eher auf zweite Bälle gehen konnte, also der Zehner Marcel Hartl, und dadurch dann auch für Gefahr im Herthaner 16er sorgen konnte. Bei der Hertha musste Paul Dardai kurzfristig auf Tiag Ernst verzichten, der sich beim Aufwärmen verletzt hat, und deshalb kam Marius Gersbeck zu seinem Ligadebüt für die Hertha in dieser Saison. Die Hertha, die sich wieder im 4-2-3-1 präsentiert hat, vorne mit einem Tabakovic, einen sehr wuchtigen Stürmer gehabt, und man hat versucht natürlich wieder viel über die Flügel, über Winkler und Reese Angriffe zu fahren. Dies hat allerdings nicht sehr gut funktioniert. Man ist kaum in den gegnerischen 16er gekommen, auch kaum in die gegnerische Hälfte, denn St. Pauli hat sehr kompakt und aggressiv verteidigt. Und damit kam die Hertha einfach nicht klar mit den vielen technisch starken Spielern. Sie haben es einfach nicht geschafft, sich aus diesen engen Situationen zu lösen. Und deshalb kam es zu kaum gefährlichen Aktionen. Und St. Pauli hat es dann halt auch einfach geschafft, durch schnelles Umschaltverhalten Hertha in Bedrängnis zu bringen. Und vor allen Dingen Toni Leistner musste sich oft gegen Marcel Hartl im Duell gegenüberstehen und hat es dann kaum geschafft, ihn aufzuhalten. Deswegen, alles in allem, war es ein sehr, sehr verdienter Sieg für St. Pauli. Und ich bin einfach begeistert von dieser Mannschaft und ich freue mich, sie in der kommenden Saison zu 90% dann auch sehen zu dürfen. Ein wichtiger Indikator für mich war auf jeden Fall die Torschussstatistik, denn insgesamt hielt die Torschussstatistik 15-5 Schüsse für St. Pauli, wies es auf, und drei dieser Schüsse, dieser 15, gingen aufs Tor und zwei waren dann auch drin. Die Hertha hat es nicht geschafft, einen Ball direkt aufs Tor zu bringen. Und das zeigt für mich schon diese Harmlosigkeit und auch die Wut, die Pal Dardai nach dem Spiel hatte. Denn seine Mannschaft hat es einfach nicht geschafft, geradlinig nach vorne zu spielen, hat es nicht geschafft, gegen beispielsweise Jackson Irvine im Zentralmittelfeld die wichtigen Duelle zu gewinnen. Und ich glaube, wenn du dann solche Duelle nicht gewinnst, dann hast du es auch nicht verdient zu gewinnen. Und gerade auch in der ersten Halbzeit hatte Hertha einen kleinen Abschluss durch Tabakovic, der am Tor vorbeiging per Kopf. Aber auch Tabakovic, der war komplett blass, wurde kaum in Szene gesetzt durch die Außen, durch Kenny, durch einen Kabovnik, durch einen Rehse, durch einen Winkler. Da kam gar nichts und deswegen wurde er auch zur Pause ausgewechselt, um vielleicht ein bisschen mehr Variabilität reinzubringen. David Sheahand, der eingewechselt wurde zur Halbzeit, hat in der zweiten Halbzeit dann ein paar gute Akzente setzen können. Das zeigt, der Junge ist schnell, hat gutes Tempo, ist gut im 1 gegen 1 und er hat es noch geschafft, ein paar Mal in die gefährlichen Räume zu stoßen, hat dann auch für Gefahr sorgen können. Aber letztendlich war es ein sehr verdienter Sieg für den FC St. Pauli. Und deshalb herzlichen Glückwunsch an St. Pauli zum vorläufigen Aufstieg, würde ich jetzt mal sagen. Klein Riesings, Großer der Woche. Ja, abschließend sind wir dann ja noch wieder bei Klein Riesings, Großer der Woche. Und das kann in dieser Woche für mich nur ein Spieler sein. Und das ist Paul Stock vom SV Elversberg. Der Junge hat einfach 3 Treffer und eine Vorlage beim 4:1 in Elversberg in Fürth dazu gesteuert, hat über seine linke offensive Seite immer wieder für Gefahr gesorgt, war ein ständiger Unruheherd, hat Ende 2022 das letzte Mal so gut gespielt, damals noch in der Regionalliga Südwest für Steinbach-Haiger beim 5:0 gegen Barling. Da hat er einen Dreierpack erzielt, aber das war jetzt sein allererster Dreierpack im Profifußball. Und deshalb herzlichen Glückwunsch zu einer hervorragenden Leistung, Herr Stock. Und ich bin gespannt, wie er in den weiteren Spielen agieren wird. Ich werde ein besonderes Auge auf ihn haben. Und wenn er so weitermacht, vielleicht kann er auch in der Saison in der Fußball-Bundesliga mit dabei sein. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und somit sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, den zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast, die zweite Fußball-Bundesliga für euch analysieren zu dürfen und euch auch mit ein bisschen ein paar lustigen kleinen Randnotizen den Tag zu versüßen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der kommenden Woche wieder ein und ganz wichtig, verfolgt meinen Instagram-Account _tornetz_. Dort bekommt ihr immer den aktuellsten Fakt des Tages. Und wenn ihr schon da seid, ganz oben auf meinem Instagram-Profil, schaut euch gerne das Video an. Das neueste Video von Tornetz ist einfach wunderbar, wunderschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein launiges Ding von mir gewesen. Ich hoffe, ihr könnt es auch mit einem Augenzwinkern sehen. Und dann sehen wir uns in der kommenden Woche wieder und vergesst auch am Donnerstag mein Gewinnspiel, mein Tippspiel nicht. Deswegen gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche, machet Jod, wie man in Köln so schön sagt. Und somit halte ich es auch. Also machet Jod.